Was sind die großen Themen und Trends, die auf die Aufsichtsräte zukommen? Das ist heute das Thema bei Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Martin Kerscher und mein Gesprächspartner ist Professor Dr. Kai Andrejewski, Regionalvorstand und Managing Partner bei KPMG in München. Hallo, Herr Andrejewski.
Herr Kerscher, ich grüße Sie.
Herr Professor Andrejewski, die Welt fliegt uns gerade um die Ohren und alle reden zumindest von Klima, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Kommt das denn eigentlich auch in den Aufsichtsräten an?
Das ist eine gute Frage, bei der ich fast ein bisschen schmunzeln muss. Und ich würde die fast mit einer Feststellung beantworten. Es gibt ein sehr aktuelles Buch von David Wallace Wells, The Uninhabitable Earth, wo er letzten Endes die verschiedenen Szenarien vom 2- bis 4-Grad-Szenario sehr, sehr wissenschaftlich und unaufgeregt darstellt und so ein bisschen abgrenzt, was auf uns zukommt. Und da beschreibt er den wesentlichen Unterschied zwischen den US-Amerikanern und dem Rest der Welt. Und er sagt, der Unterschied zwischen den US-Amerikanern und dem Rest der Welt ist dort, dass der Klimawandel, welche Ursachen er auch immer haben mag, schon substanziell in Frage gestellt wird. Und es ist schon Common Knowledge in anderen Bereichen, dass das nicht so ist. Aber das Verhalten ist überall das Gleiche, denn er wird auf breiter Linie eigentlich weiterhin ignoriert. Und wenn ich jetzt auf unsere Aufsichtsräte schaue oder generell auf die Business Community, hat das Thema eine hohe Wahrnehmung. Das ist unbenommen. Es steht überall auf der Agenda. Aber die letzten Konsequenzen, die dieses Thema nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern wirklich ganz explizit für die Strategie von Unternehmen hat und welche konkreten Auswirkungen sie hat, das wird in meinen Augen noch nicht ausreichend diskutiert, weil es wird über das grüne Thema gesprochen. Es ist auch eine gewisse Problemsensitivität da. Aber die grundlegenden strategischen Auswirkungen auf das Geschäft und die Rückkopplung auf die eigene Kapitalmarktstory, glaube ich, stehen wir erst am Anfang der Entwicklung.
Also Sie sagten, es müsste mehr darüber diskutiert werden, aber diskutieren ist ja dann auch noch nicht handeln. Also was steht denn jetzt eigentlich an, was dieses Thema angeht, für den Aufsichtsrat?
Ja. Also der Aufsichtsrat hat ja im Grunde zwei wesentliche Aufgaben, die sich ganz formal aus dem Aktiengesetz ergeben. Zum einen hat er eine Funktion im Rahmen der Governance, die Geschäftstätigkeit des Vorstands zu überwachen. Und das zweite ist die Strategiediskussion mit dem Vorstand zu führen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie stark sich da der Aufsichtsrat einmischen sollte. Ich bin der festen Überzeugung, dass in erster Linie natürlich die Strategie beim handelnden Vorstand liegt, der Aufsichtsrat, aber gerade diese Strategie natürlich mit dem Vorstand spiegeln muss. Und dabei gibt es schon drei wesentliche Bausteine, die im Mittelpunkt stehen müssen. Ich nenne das immer die sogenannte Get-Well, das ist Geopolitics, Technology und ESG, also Environmental, Social und Governance Issues. Und in der Diskussion mit dem Vorstand sind diese drei Dinge für den Aufsichtsrat heute von ganz, ganz anderer oder viel dynamischer Bedeutung, als das es vielleicht noch vor einigen Jahren war. Wenn wir das uns im Detail anschauen, sie haben eine wahnsinnige Dynamik in der Entwicklung der Geschäftsmodelle. Es gibt ein Aufweichen der Branchen, es bilden sich Verticals. Ich kann ein Unternehmen nicht mehr rein einem industriellen Sektor zuordnen. Das ist die erste Ebene Diskussion, die geführt werden muss. Geopolitisch gibt es eine ganze Reihe von Rückkopplungen. Wir sprechen von einer Inflation von geopolitischen Risiken, die natürlich dann auch wiederum eine Rückkopplung auf die technologische Entwicklung haben. Und wenn ich auf den Bereich der Governance und der Environmental Issues komme, und das ist natürlich, ich bin vom Hintergrund Wirtschaftsprüfer, natürlich auch ein gewisser Fokus meiner Arbeit. Da geht es wirklich darum, dass ich jetzt neue Herausforderungen habe. Unternehmen sind bisher nur sehr eingeschränkt gezwungen, über ihren ökologischen Footprint, über ihre ökologische und Environmental Strategy zu berichten. Hier stehen wir an einer Zeitenwende und da muss genau die Diskussion zwischen Aufsichtsrat und Vorstand ansetzen, dass also die Rückkopplung, die ich im normalen Geschäftsmodell habe, ich jetzt auf einmal über ein neues Thema noch bedienen muss. Und das ist schon eine Zeitenwende, denn auf einmal findet in die Bewertung von Unternehmen, in die Kapitalmarktstory ein Parameter Einfluss, der bisher nicht zu berücksichtigen war. Denn was passiert? Unternehmen werden gezwungen sein, externe Effekte zu internalisieren und das ist natürlich nicht Teil der normalen Logik bisher.
Müssen da denn Aufsichtsräte viel, viel offensiver auch mit dem Vorstand kommunizieren, um das Thema ESG und Sustainable Finance voranzubringen?
Auf jeden Fall. Und das hat letztendlich auch wiederum drei Ebenen. Die erste Ebene ist eine sehr, sehr operative Ebene. Also durch die Veränderungen im Klima und extreme Wetterereignissen gibt es heute aktuell natürlich ein operatives Thema. Als Beispiel, wir haben im letzten Sommer Niedrigwasser im Rhein gesehen. Das hatte zur Folge, dass natürlich dadurch Lieferketten von Unternehmen stark beeinflusst waren. Wir haben im Winter beispielsweise in den USA, im mittleren Westen in Chicago, Temperaturen gehabt, die lagen auf der gleichen Höhe wie Temperaturen zu der Zeit auf dem Mars. Das führte natürlich zu rein physischen Beeinschränkungen von Lieferketten und das hat natürlich auch einen ganz klaren P&L-Impact. Und hier ist natürlich bei der Diskussion zwischen Aufsichtsrat und Vorstand darauf zu schauen, wie sind denn heute die direkten Auswirkungen, die heute schon der Klimawandel in der Equity-Story hat, sind die schon so groß, dass ich unter Umständen in gewissen Asset-Kategorien mal über Wertminderung nachdenken muss? Oder ist das eigentlich noch ein One-Off, also in der Kapitalmarkttechnologie etwas, was ich normalisieren würde, weil es halt ein Ausreißer ist? Und da ist so der erste Ansatzpunkt. Da ist man gerade, glaube ich, wenn ich mir die Anmerkung schaue, ich habe die Zahl jetzt nicht hundertprozentig präsent, was global an Klimaschäden im letzten Jahr zustande gekommen ist, aber wir sprechen schon über einen erquicklichen Milliardenbetrag und das kann durchaus dann der erste Teil der Diskussion sein. Der zweite, der eigentlich viel, viel wichtiger ist, und da muss man fairerweise sagen, den haben viele Unternehmen schon aufgenommen, da gibt es eine große Awareness, genau zu beachten, was passiert jetzt eigentlich politisch im Nachgang der Diskussionen und der Entscheidungen des Pariser Abkommens. Was ist faktisch bisher passiert? Die EU hat sich in unterschiedlichen Bereichen committed, dass die Vorgaben des Pariser Abkommens zu erfüllen. Arbeitet an verschiedensten Gesetzesinitiativen, Richtlinieninitiativen und auch gerade im Bereich der Sustainable Finance ganz konkret eigentlich an vier Bereichen, das ist die sogenannte Taxonomie, zu definieren, was ist nachhaltig vom Geschäftsmodell, dann sehr dezidiert darüber, welche Informationen müssen Unternehmen in Bezug auf ihre Bilanz, auf ihr Cashflow, auf ihre G&V geben, was sind die Rückwirkungen ihres CO2-Footprints. Das führt dann wiederum dazu, dass Unternehmen und im Rahmen ihrer Kapitalmaßnahmen über eine Refinanzierung oder auch über Aktienlisting dann einen sogenannten Green Bond Standard erfüllen. Und das wiederum führt dann zu gewissen Verhaltensvorgaben, sowohl von unterschiedlichsten Playern im Rahmen der Investitionsgemeinde. Also ob das jetzt staatliche Investoren oder private Investoren sind. Und das ist eigentlich der Kern der Diskussion, die Unternehmen heute antizipieren müssen, also Vorstände mit Aufsichtsräten, wenn auf einmal meine Rendite nicht mehr rein von meinem Geschäftsmodell bestimmt wird, sondern wenn die Rendite zusätzlich auch von einem anderen Parameter, nämlich von einem Environmental Parameter bestimmt wird, dann habe ich auf einmal eine andere Kapitalmarktstory. Und da bin ich so ein bisschen überrascht, nicht nur in der Diskussion auf Unternehmens- und Aufsichtsratsebene, sondern eigentlich auch fast in der gesellschaftlichen Diskussion fokussieren wir uns immer sehr, sehr stark. Wollen wir jetzt eine CO2-Steuer? Ja, nein. Arbeiten wir mit Verboten? Ja, nein. Aber hier ist ein ganz klarer Gedankengang auf der EU-Ebene bei dem Entwurf und der Diskussion der Richtlinie und der Zeitplan sieht vor, das in diesem Jahr noch abzuschließen und man ist in einigen Teilbereichen da schon sehr, sehr konkret, sehr, sehr weit, dass ich auf hier mal einen neuen Mechanismus in den Kapitalmarkt einführe. Und das finde ich schon eine sehr, sehr interessante Entwicklung.
Aber wie soll das denn konkret funktionieren? Denn ich sage mal, Investitionen in Klimaschutz, ich sage mal, das sind globale Investitionen, von denen alle profitieren. Mhm. Die Kosten, sozusagen muss das Unternehmen immer ganz individuell bilanzieren. Mhm. Wie will man denn aus dieser Schraube da irgendwie rauskommen?
Das ist die Gretchenfrage. Und man darf keinen falschen Zungenschlag hineinbringen, wenn ich jetzt sehe, was passiert auf der EU-Ebene. Schritt 1 ist, wir haben als Gesellschaft festgestellt, der Klimawandel ist ein Thema. Paris Agreement, Umsetzung in der EU, politische Diskussion bei uns. Das heißt, ich schaffe eine neue Rahmenbedingung. So, und jetzt für Unternehmen und für die strategische Entscheidung im Vorstand und die Spiegelung der Strategie mit dem Aufsichtsrat betrete ich jetzt in Anführungsstrichen ein bisschen Neuland, dass ich natürlich auf der einen Seite weiterhin die Gewinne meiner Gesellschaft maximieren muss, meine aktienrechtliche Verpflichtung. Ich bekomme jetzt aber zusätzlich einen Parameter gesetzt, der dazu führt, dass dieses Gewinnstreben gewisse Limitierungen erfährt. Es gibt also eine neue Compliance auf der Regelungsseite. Und die Schwierigkeit für Unternehmen ist natürlich hier, das so zu adressieren, dass ich natürlich weiterhin auch dem Geschäftszweck noch folgen kann. Und hier sehe ich eigentlich die größte Herausforderung an die Politik, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass ich auch weiterhin nicht nur im nationalen, sondern im internationalen Umfeld auch entsprechend erfolgreich sein kann. Und ich sehe da immer so einen gewissen Vierklang, der wichtig ist. Der erste Klang ist, schlussendlich brauche ich eine gewisse Regelungssystematik, was ich zulassen will und was nicht. Das ist, also ich muss mit Verboten und Grenzen arbeiten, die zu definieren sind in einer Diskussion. Der zweite, ich werde irgendwo eine Bepreisung, das wird im Wesentlichen im CO2-Bereich stattfinden, durchführen müssen. Und das dritte, als erstes Klammerthema, ich brauche schlussendlich auch eine Einstellungsveränderung in der Gesellschaft, um so etwas durchsetzen zu können. Das klingt sehr weich, aber wenn Sie sehen, was heute in Frankreich passiert, eine kleine Erhöhung eines Preises ist gesellschaftlich nicht akzeptiert, hat eine riesen Rückkopplung. Und die vierte Klammer, die natürlich für ein Unternehmen ganz entscheidend ist, sobald ich bei dem Thema nicht global unterwegs bin und eine globale Grundordnung, und das können Kapitalmärkte leisten, denn wahrscheinlich eher als alle anderen Dinge, dann bekomme ich sehr, sehr schnell einen Wettbewerbsnachteil. Und hier sehe ich die größte Schwierigkeit in der Umsetzung, auch auf der EU-Ebene. Das, was ich beschrieben habe, das klingt alles sehr schön und könnte eine gute Dynamik entwickeln, um das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit zu entwickeln. Aber wenn ich einen dermaßen starken Wettbewerbsnachteil für die Unternehmen in der EU schaffe, dann bricht dieser Vorteil sofort zusammen, weil wir dann natürlich auch unsere wirtschaftliche Basis torpedieren. Und daher ist ein globaler Ansatz in dem Bereich von großer Entscheidung. Und der globale Ansatz, der kommt dann wiederum über die Investoren, aber da wird so ein bisschen die Schlacht geschlagen und daher, auch wenn sich das im ersten Schritt sehr, sehr rund in meinen Augen und sehr, sehr auch ethisch zusammenhängend argumentieren lässt, ist die aktuelle Umsetzung nicht ohne Konflikt und auch ohne Schwierigkeiten für eine Equity-Story unter Umständen, ne?
Sie hatten es angesprochen, also Regelungen, Rahmenbedingungen, Verbote. Ich meine, das sind gerade Begriffe, die Sie genannt haben und die reinen Vertreter der Marktwirtschaft kriegen ja dabei schon Ausschlag, wenn Sie das nur hören. Zumal es ja auch bei dem Aktionsplan, den die EU, Sie haben davon gesprochen, bei dem Aktionsplan Financing Sustainable Growth so ist, also mit diesem Aktionsplan nur zu erklären, soll die Finanzwirtschaft verpflichtet werden, mehr Ressourcen in nachhaltige und integrative Investitionen zu lenken. Die Vermögensverwalter und Investoren kritisieren daran ja, dass sie verpflichtet, per Gesetz verpflichtet werden sollen, Nachhaltigkeitsaspekte und Investitionsentscheidungen einzubeziehen. Also ist das denn überhaupt, erstens ist es ein Weg, mit gesetzlichen Rahmenbedingungen zu arbeiten und zum Zweiten, wenn die Vermögensverwalter und Investoren da wirklich mitgehen?
Also wie Sie richtig sagen, es ist eigentlich ein Schritt in Richtung Planwirtschaft auch. Ne? Und der Druck auf Vermögensverwalter, der wird schon entstehen und die werden da auch zum Teil mitgehen. Aber hier wird so eine gewisse, da wird sich so ein bisschen nicht die Spreu vom Weißen, ist die falsche Formulierung, aber die Durchsetzbarkeit wird hier ihre Grenzen finden. Aber es gibt durchaus die Entwicklung, das Green Bonding mit einer gewissen Dynamik versehen werden. Denn viele Investoren, sei es Sovereign Wealth Funds, sei es gerade große Family Offices, die einen gewissen philanthropischen Hintergrund haben und auch ganz klar staatliche Investitionsvorhaben, die werden nicht drumherum kommen, hier entsprechend investieren zu können. Und stellen Sie sich vor, einer der größten Investoren ist der kanadische Pensionsfonds, die so etwas ganz oben auf der Agenda haben. Sie haben Larry Fink als Vertreter von BlackRock, der sehr, sehr plakativ das Thema ESG als Investmentkriterium ausgegeben hat, Klammer auf, auch wenn das Verhalten am Kapitalmarkt nicht zwingend das widerspiegelt. Es Es gibt durchaus Untersuchungen, wenn ich professionelle, institutionelle Investoren heute befrage, sagen 80%, das ist ein Investkriterium. 20%, knapp 20% sagen nur, es ist tatsächlich auch Grundlage für ein Investment. Der Gedanke, der mittelfristig dahinter steht, ist zu sagen, wenn Unternehmen nicht die externen Effekte ausreichend internalisieren, werden sie auf lange Sicht ihr Geschäftsmodell torpedieren. Und da wird wahrscheinlich dann wiederum ein Eingriff stattfinden von staatlicher Seite über eine gewisse Besteuerung, um diese Regeln auch durchzusetzen. Aber das ist für mich genau die Trennlinie, nach der Sie gefragt haben. Ich brauche eine gewisse internationale Durchsetzbarkeit, sowohl in der Anwendung der verschiedenen Parameter, also Regeln, Verbote, Verhaltensänderungen, um da eine Veränderung berücksichtigen zu können. Und gerade die Schnittstelle, wenn wir damit anfangen, also der Zeitrahmen ist ja relativ kurz gesetzt. Die Idee der EU ist ab 2021, 2022 mit diesen Vorschriften zu arbeiten. Und Sie sehen die aktuelle Diskussion, die das Thema Klimawandel bei uns auslöst, die auch sehr, sehr emotional geführt wird. Überlegen Sie, wir haben im April einen Frühsommer gehabt, da gab es schon eine gewisse, fast Hysterie, wie ich über Maßnahmen diskutiere. Und jetzt nehmen Sie mal an, in der Bundesrepublik Deutschland würden wir nach den Europawahlen eine neue Regierung verhandeln, rein hypothetisch. Und bei der Neuverhandlung, die würden dann irgendwann im August und im September stattfinden. Und wir hätten jetzt 8 Wochen einen weiteren Jahrhundertsommer gehabt, der dazu führte, der Rhein würde austrocknen. Die Franzosen müssten ihre Kernkraftwerke aufgrund von Niedrigwasser abschalten, weil sie nicht mehr kühlen konnten. Die Industrieproduktion in Deutschland, Frankreich würde um 3% nachlassen. Überlegen Sie mal, in welcher aufgeheizten Situation eine solche Diskussion stattfinden würde über die nationale Umsetzung einer Richtlinie im Bereich Sustainable Finance. Also ich glaube, der gesellschaftliche Druck wird auch auf Investoren kommen, was aber, wenn es keine annähernde oder zumindest halbwegs internationale Harmonisierung gibt, auch sich zu einem richtigen Standortnachteil ausarten kann, das ist unbenommen.
Was heißt das denn jetzt ganz konkret für die Arbeit der Aufsichtsräte? Müssen Aufsichtsräte sich stärker fortbilden? Müssen die stärker mit dem Vorstand kommunizieren? Müssen die stärker in Sachen ESG, Nachhaltigkeit, Klima denken? Also und handeln übrigens auch?
Ja. Also ich glaube, es ist ein Dreischritt. Der erste Schritt ist die Veränderung des aktuellen Geschäftsmodells aufgrund der technologischen Entwicklung auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu spiegeln. Was heißt es aktuell, die Verwerfung, die ich im Klima sehe, wie eben beschrieben, Beeinträchtigung von Lieferketten als Beispiel, das muss Teil meines Risikomanagements sein und damit auch Teil der Governance-Funktion, die vom Aufsichtsrat gegenüber dem Vorstand ausgeübt wird. Das passiert auch heute. Also das ist ganz klar auf der Agenda. Also das ist in meinen Augen aber Schritt 1. Und da müssen Aufsichtsräte im Zusammenspiel mit dem Vorstand einen Blick drauf haben. Das Zweite, wenn es um die Strategiediskussion eines Unternehmens geht, ist es unverzichtbar, heute eine differenzierte Diskussion hinsichtlich der Unternehmensstrategie zu führen, dass das Thema ESG und die Auswirkungen einer Sustainable Finance Mechanik, was heißt das auf meine Equity Story, was heißt das in Bezug auf meine Unternehmensplanung, das muss ich ganz klar berücksichtigen, denn das hat zum einen Rückkopplung auf das Thema, wie bewerte ich meine Vermögensgegenstände, habe ich unter Umständen Stranded Assets aufgrund der Entwicklung und zum zweiten, wie antizipiere ich in meiner Equity Story eine unter Umständen angepasste Wachstumsstory, die mir nicht über den Markt oder über mein Geschäftsmodell, sondern über meine Regulierung aufgegeben wird. Das ist ganz klar zu adressieren. Aber die Diskussion, und das, ich bin ja in einigen Aufsichtsräten im Bereich der Prüfungsausschüsse als Wirtschaftsprüfer unterwegs, die ist absolut gestartet. Aber die muss in meinen Augen noch deutlich antizipiert werden, weil die EU hier doch relativ schnell mit einem starken Veränderungsgeschwindigkeit an den Start gehen wird.
Das Thema unseres Podcasts ist ja die großen Themen und Trends, die auf die Aufsichtsräte zukommen. Und bislang haben wir ausschließlich über ESG und Sustainable Finance geredet. Und ich will nicht sagen nur, weil unter diesen Themen verbergen sich eine ganze Menge anderer noch.
Absolut.
Gibt es denn darüber hinaus noch andere Themen, von denen Sie sagen, das ist eine der ganz wichtigen Themen, die auf die Aufsichtsräte zukommen werden?
Definitiv. Also es kommen so zwei Themen in meinen Kopf. Das erste Thema hängt schon durchaus auch mit dem Thema ESG etwas zusammen. Aufsichtsräte haben grundsätzlich die Aufgabe, im Rahmen ihrer Governance-Funktion das Einhalten von Regeln zu überwachen durch den Vorstand. Und im Rahmen der Diskussion um das Thema Nachhaltigkeit werden wir auch es mit einer ganzen Reihe von neuen Regeln zu tun haben. Und die EU spricht dort von, naja, teilweise hybriden Normen, die nicht nur durch den Gesetzgeber erlassen werden, sondern die natürlich auch durch andere Institutionen, NGOs und Marktteilnehmer erlassen werden können. Und hier sehe ich durchaus ein Thema, was für Aufsichtsräte ganz, ganz entscheidend ist, sich mit Unternehmen auch genau damit zu beschäftigen, wer setzt die Normen. Das klingt so ein bisschen ungewohnt für unsere Ohren, denn die Normensetzung in unserem Gewaltenteilungssystem erfolgt eigentlich durch die Legislative. Wir haben aber im Moment eine ganz klare Verschiebung, dass die Normensetzung nicht nur über die Legislative erfolgt, sondern über Pressure Groups. Und das ist die Diskussion zwischen, was ist legal, was ist legitim. Und in meinen Augen ist die Legitimitätsdiskussion eigentlich nur ein normativer Faktor für die Legalitätsdiskussion und nicht die Normensetzung. Das auf ein ganz einfaches Beispiel runtergebrochen. Wenn Sie eine Banane in der Hand haben, wo darauf steht, das ist Fair Trade, und Sie beschäftigen sich mal damit, wer hat eigentlich gesagt, dass es Fair Trade ist, dann ist diejenige Organisation, die den Sollgegenstand bestimmt, auch gleichzeitig diejenige Organisation, die den Ist-Gegenstand, nämlich das Siegel gegeben hat. Da haben die mich als WP links und rechts überholt. Und das gilt eigentlich auch für Unternehmen. Unternehmen werden auch gezwungen sein, bei der Normensetzung teilzunehmen, was ihre Geschäftsmodelle betrifft. Und zumindest auch ein aktiver Player zu sein. Und das ist eine Sache, die, ich glaube, für Aufsichtsräte, auch wenn das ein bisschen abstrakt und demokratietheoretisch ist, ein Thema, was ich durchaus auf die Agenda nehmen würde. Und dann natürlich, ich bin jemand, der absolut gegen eine Doomsday-Argumentation ist. Ich denke, gerade was die Innovationsfähigkeit der Unternehmen betrifft, die ich betreue, doch sehr, sehr positiv gestimmt. Wichtig ist es aber gerade in diesem Zusammenhang für Aufsichtsräte, die Rückkopplung der Innovationsgeschwindigkeit auf die Unternehmensstrukturen, die wirklich sehr, sehr aktiv anzugehen und zu schauen, was heißt es eigentlich, wenn ich neue Geschäftsmodelle entwickle für die Struktur meines Ist-Unternehmens, welche Veränderungen gibt es da? Da gibt es eine höhere Geschwindigkeit. Das birgt sehr große Chancen für Unternehmen, aber auch durchaus große Risiken. Und das ist für mich ein Thema, was Aufsichtsräte ganz klar mit in den Fokus nehmen müssen, denn die Veränderungsgeschwindigkeit steigt. Und dann kommt man sehr, sehr schnell auch zu Fragestellungen, bin dann natürlich wieder ein bisschen von der Bilanzierung geprägt, sind denn die Wertansätze und die hinter den aktuellen Geschäftsmodellen stehen, sind die denn auch so richtig? Die muss ich ja durchaus auch beleuchten. Mein Lieblingsthema ist da immer das Thema Goodwill. Wenn ich heute den nicht finanziellen Sektor anschaue, dann habe ich eine ganz klare Überlast auf der Aktivseite der Bilanz, was Goodwill angeht, mehr als 50%. Kommt durch eine jahrelange Niedrigzinsphase, hohe Akquisitionstätigkeit. Das ist ein langfristiger Vermögensgegenstand. Auf der Passivseite habe ich eine mittel-, teilweise kurzfristige Finanzierung. Das heißt, ich habe eine Fristeninkongruenz in der Bilanz und die gerät natürlich sehr, sehr schnell unter Druck, wenn ich Krisen im operativen Cashflow aufgrund eines Abreißens eines globalen Wachstums habe oder wenn ich eine verstärkte Acceleration des Geschäftsmodellwandels habe. Und das ist für mich so ein Thema, das ist ein Klassiker, das ist immer, was hat sich verändert in den letzten Jahren? Die Veränderungsgeschwindigkeit ist größer geworden und hier ist eine hohe Sensitivität der Aufsichtsräte gefordert. Aber auch da stelle ich immer fest, die ist auch durchaus da. Also das ist jetzt nicht eine Sache, die Aufsichtsräte antizipieren das, denn die Innovationsgeschwindigkeit in vielen Branchen, die ist durchaus doch sehr, sehr ausgeprägt.
Herr Andrejewski, abschließende Frage. Was empfehlen Sie einem Aufsichtsrat, wenn er sich darüber Gedanken macht, wie kann ich besser mit den großen Themen und Trends umgehen, die auf mich zukommen?
Es ist immer das Denken im Zusammenhang. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis, mit dem ich angefangen habe, die Fokussierung vom Geschäftsmodell, auch wenn sie natürlich das tragende Argument in der inhaltlichen und in der Strategie und eigentlich auch in der Governance-Diskussion ist, die breiter zu machen und zu gucken, was sind die Rückkopplungen zwischen geopolitischen Risiken auch auf mein Geschäftsmodell, auch ein Risikoszenario für unterschiedliche geopolitische Entwicklungen mal zu machen, die auch konkret runterzubrechen und auch das Geschäftsmodell nicht nur aus der technologischen Entwicklung zu sehen, sondern was heißt es unter Umständen, wenn ich ein Produkt anders entwickeln muss, eine Lösung anders entwickeln muss als in der Vergangenheit. Und Sie sehen das aktuell an der Automobilindustrie, wo es eigentlich in meinen Augen als klassisches Beispiel zu sehen ist, ich muss auf der einen Seite ein technologisches Problem lösen, ich muss ein Vertriebsproblem lösen, ich muss aber damit zusammenhängend auch noch eine ganz neue Regulatorik lösen. Das ist es mit Sicherheit, was ich als Aufsichtsrat sehen würde und was ich durchaus auch sehr, sehr wichtig finde, das gilt für alle Marktteilnehmer, die Grundprinzipien der Regulatorik, die müssen auch in einer gewissen Handhabbarkeit gehalten werden. Denn wir leben in einem, als Europäer eher in einem römischen Rechtssystem, was immer ein Lex Generalis definiert, daraus Verhaltensweisen ableitet. Das ist eigentlich ganz kompatibel auch für eine Innovation. Die Angelsachsen sind eher spezifischer unterwegs, was teilweise auch zu Schwierigkeiten da führen kann, gerade wenn man die beiden Rechtssysteme vermischt. Damit haben wir eigentlich die größten Schwierigkeiten und auch da als Aufsichtsrat immer einen gewissen Blick drauf zu haben.
Vielen Dank, das war Kai Andrewski von KPMG in München heute zum Thema, was sind die Trends, die auf die Aufsichtsräte zukommen, hier bei Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat.